SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 17.01. um 20:03 Uhr. Und unser heutiger Gast ist Günther Sebert. Hallo Günther.
Hallo.
Wunderbar, ja. Willkommen Günther zur heutigen Sendung. Immer wieder sehr schön, eine Waldhof-Legende dabei zu haben. Und genau, wir haben einiges an Fragen. Du hast sicherlich auch einiges an Antworten. Und genau, ich würde gerne mal kurz mit dem Sportlichen anfangen. Du warst ja am Samstag im Stadion, das haben wir auch alles mitgekriegt. Das Spiel gegen die Löwen haben wir 3-1 gewonnen. Wie war so dein Eindruck bei uns Fans? Wir waren eigentlich alle so ein bisschen positiv überrascht, jetzt nicht über das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, weil die ein bisschen anders aussah als in der Hinrunde, so war der Tenor bei uns allen. Wie hast du das gesehen?
Also wir alle, auch bei uns oben auf der Tribüne, die ganze ehemalige Spieler, die dann da waren am Samstag, wir waren alle sehr positiv überrascht, wobei das in der Vorrunde ja kaum der Fall war. In der Vorrunde ging ja alles, das war ja noch Vorrunde zum Teil,
ja.
Es ging ja alles bis zur 90. Minute, bis in die Nachspielzeit rein, wo die Spiele dann entschieden worden sind. Aber am Samstag, ich habe auch, wenn ich ehrlich sein muss, kein Bedenken gehabt, als wir gleich am Anfang 0-1 zurückgelegen haben und was sie dann gezeigt haben über die 90 Minuten oder das Spiel dann fertig war, das war schon imponierend. Also mit in der Art und Weise, wie die gespielt haben, wie sie auch den Gegner bearbeitet haben, da ist positiv, ist, sage ich mal, noch gelinde ausgedrückt.
Okay, das sehen wir genauso. Genau, du hast gerade erwähnt, mit ehemaligen Spielern, wer war denn alles da? Gib uns mal einen Überblick am Samstag.
Der Roland Diggiser war da, der Uwe Zimmermann war da.
Zimbo, okay.
Ein guter Freund von uns auch, der Stefan Groß, dann war der Jürgen Kohler war da gewesen. Ne, der Kalle Bührer war mit dabei, ist ja immer da, der Kalle Bührer, ja. Oder der Rainer Hullisch war da, ne, der Mike Schüssler, die alle mit mir früher zusammen gespielt haben,
okay.
Vor der Bundesliga-Zeit allerdings. Und das ist auch ein richtiger Grund, immer wieder bei jedem Heimspiel dabei zu sein, weil es halt bei uns den CEG gibt. Und da oben trifft sich alles, was irgendwann einmal gespielt hat, was Rang und Namen hat. Mhm. Jetzt am Wochenende, da war der Klaus Hinn wieder da gewesen, ne? Und die Tochter von
Ludwig.
Vom Ludwig Siffling, ne, die mittlerweile auch, Carla Sparger war allerdings nicht da, aber die ist in der Regel immer da.
Ja.
Also da oben ist schon imposant, sage ich mal, weil es immer gute Gesprächsthemen sind. Da wird immer der eine oder andere eingeladen von unserem Vorsitzenden. Meistens macht es der Hans-Jürgen Pohl, dann war mal der Grauzun war da gewesen im alten Jahr noch.
Ja.
Und so kommen da immer, sage ich mal, Typen zusammen und da gibt es Gesprächsstoff ohne Ende. Nicht? Also
das glauben wir.
Also, das macht mit aus, dass die auch immer wieder oder regelmäßig bei Heimspielen. Ich hätte manchmal auch gesagt, von meiner Seite aus, heute bleibe ich mal jetzt daheim, gucke mal zu Hause, Fernsehen. Die Drittliga oder dann die Bundesliga. Nicht? Aber das ist ein Grund, dass man immer irgendwo direkt im Stadion und dabei sein will.
Ja, so die sozialen Kontakte natürlich. Ist das normal bei so Heimspielen, dass dann so viele kommen oder hat das jetzt auch einen Grund gehabt mit der Einweihung der Tribüne?
Nee, das ist also nicht normal, sage ich mal.
Okay.
Normal ist zum Beispiel der Mike Schießler, der Rainer Hollisch und der Kalle Bührer. Die anderen, die kommen, der Roller Diggiser war jetzt schon das ohne andere Mal da, mit dem Uwe Zimmermann zusammen, Alfred Schön war jetzt mal dabei, aber die kommen dann so, wie sie halt Zeit und Lust haben letztendlich, aber die Eingefleischte, die ja dann zum Teil bei uns im Stammtisch mit dabei sind, montags, die kommen regelmäßig.
Ja, okay. Ich glaube, zum Stammtisch hatten wir auch noch eine Frage irgendwo. Weiß ich gar nicht, von wem das war. Trifft sich der Waldhof-Stammtisch noch regelmäßig? Und welche Waldhof-Ikonen-Koryphäen außer dir nehmen daran teil?
Ja, wir haben jetzt, das war situationbedingt, haben wir immer wieder mal unseren Standort gewechselt. Wir waren lange, sehr lange im Neckartal gewesen, in Freudenheim. Mhm. Dann waren wir sehr lange im Futis gewesen, in Kiffertal.
Ja.
Und dann der Feuerwache da in der Nähe.
Ja.
Und dann waren wir der Morgenröder oben im Speckweg. Du warst, glaube ich, auch mal dabei,
ja, Martin. Ja, ich kann mich erinnern.
Und dann ging das alles ein bisschen auseinander. Nicht unser Stammtisch, sondern die Lokalitäten.
Ja.
Und das war zur Corona-Zeit.
Ja.
Und dann hab ich schon mal einen Vorschlag gemacht. Wir haben ein Tennis-Clubhaus drüber auf dem Waldhof, hier bei der Luzi-Halle. Und habe ich mit dem Wirt gesprochen. Und der macht jetzt über den Winter auch montags extra auf. Jetzt kommen mittlerweile noch ein paar andere Leute. Und wir treffen uns regelmäßig montags zum Stammtisch im Tennis-Clubhaus bei uns. Dabei, logischerweise, wir sind so 10 oder 11 Leute, da ist der Fußballer her. Der Rainer Hollisch, da ist der Kalle Bührer mit dabei,
okay.
Da ist der Mike Schüssler mit dabei, der Hans-Jürgen Pohl ist mit dabei. Manchmal haben wir Gäste, da kommt der Stefan Groß oder noch manchmal ein anderer. Dann ist der Wolfgang Gulde dabei, habe ich vorhin schon erzählt. Das ist der Vater von dem Manuel Gulde, der in Freiburg spielt. Der
hat
selbst nicht Fußball gespielt, aber der hat ganz früh schon oder dann die Traditionsmannschaft gemanagt bei uns.
Ah, auch daher der Kontakt.
Involviert bei uns. Ne?
Mhm.
Ja, Bent Lotz, ehemaliger Zeugwart, Bent Helfmann, ehemaliger Spielleiter bei uns. Und seit ein paar Monaten oder seit einem halben, dreiviertel Jahr ist der Hans-Jürgen Fahrenkopf dabei, der ehemalige MVV-Häuptling. Genau. Ja, und
okay.
Ist in Ordnung
eine
so.
Eine illustre Runde, kann man sagen.
Ja, ja, also das ist ja immer was geboten, weil der Klotz ist so bekannt, Martin.
Natürlich, der Band ist nach wie vor.
Jeder Spieler, der hat zum Beispiel Duisburg, der hat Waldhof-Dauerkarte, Käfertal-Dauerkarte, die sind Käfertäler. Okay. Dann hat er Dauerkarte bei der Rhein-Nöcker-Löwe.
Wahnsinn.
Dann hat er Dauerkarte bei der Eishockey-Spieler.
Bei den Adlern, ja.
Und jetzt hat er ins Auge flüchtet oder ein bisschen Zeit gehabt, na, worin waren Heidelberg und Basketball.
Ah, Basketball, das ist in der Bundesliga inzwischen.
Brutal. Ja. Der ist brutal. Jetzt wird er irgendwann Rentner. Da ist er nur noch.
Wahrscheinlich, dann hat er noch mehr Kontakt
schon,
an.
Er hat schon Sache gemacht, und die ich gar nicht glaube.
Okay. Seine Frau Sabine ist ja auch sehr aktiv in der CEG im Club der Ehrenmitglieder und
Goldnadelträger. Ja, auch. Und die hat ja früher auch mitgearbeitet, ne, wo er Zeugwart war. Ja. Und sie hat da mitgearbeitet in dem Bereich. Ne, und der hat, wo das Relegationsspiel war, das Rückspiel in Meppen, da war der in Urlaub. Da ist er von Urlaub aus, von Mallorca, ist er nach Bremen geflogen. Von Bremen aus mit dem Auto nach Meppen.
Kann mich erinnern,
das ist super.
Genau.
Einzelne, ja. Und dann haben wir natürlich gecatcht montags, wie ein bisschen zurückgekommen, und das gepasst, war die Stimmung und alles. Ne? Das Gleiche wieder zurück. Ne?
Ja, ja, klar.
Das ist Wahnsinn. Sensationell.
Verrückte,
aber
genau, definitiv.
Der war ursprünglich ist ein Käferdaler, da wo man so nicht jetzt hat. Ne?
Genau, da kommen wir auch noch auf eine Frage zum Käferdaler, aber um es vielleicht jetzt nicht ganz so aufzusplitten, würde ich gerne nochmal bei dem Spiel jetzt am Samstag bleiben. Ja. Also grundsätzlich positiver Tenor, sehen natürlich viele auch so, vor allen Dingen hier in der Szene. Wird natürlich zu sehen sein, was es dann wert ist, wenn der nächste Montag dann vorbei ist, ob die Mannschaft das tatsächlich bestätigen kann. Auch endlich mal auswärts, wir hatten es vorhin auch mal kurz noch schon vor der Sendung, dass du sagst, eigentlich kann man den Waldhof nur 14-tägig angucken, aber ich hoffe, das wird jetzt in diesem Jahr vielleicht anders.
Ja, es ist ja wirklich so, man muss das jetzt ganz einfach die Leistung bestätigen. Viele sagen, ja, das war Eintagsfliege, ne? Und hoffentlich war schon, es geht so weiter wie in der Vorrunde. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, das war schon sehr beeindruckend. Ne? Auch die einzelnen Spieler, wenn ich mal den Lübe sehe, ne? Wie der da aufgezogen hat, ne? Und alles. Da hat vieles gepasst. Ne? Und jetzt hat natürlich der Sohn, macht er schon Tore mit den Füßen. Ne? Also,
was soll da noch schief gehen, oder?
Der kennt nur Köpfe, ne? Aber so das Gegenteil bewiesen. Ja. Ne? Und ich glaube schon, dass sie normalerweise gestärkt aus dem Spiel rausgehen müsste. Mit gewissen Pots, gut, die Duisburger haben auch gewonnen in Saarbrücken. Und wer weiß, oder wer selbst mal gespielt hat, der weiß ja, Duisburg ist natürlich immer ein heißes Pflaster gewesen. Nicht für andere, nicht nur für die Bayern, auch für uns immer.
Das ist richtig.
Ja. Für frühere Zeiten, Duisburg, Bayern, die waren schon so weit, die Bayern-Spieler früher, dass sie gesagt haben, wir fahren gar nicht
hin, wir schicken
Punkte genau hin. Ne? Aber das gibt Hoffnung, wirklich Hoffnung. Und jetzt müssen sie gucken, dass er halt irgendwie, es wäre ganz einfach mal in der Zeit einen Auswärtssieg zu landen. Nicht? Und ich habe im Vorfeld schon betont, jetzt, wenn sie aus den beiden Spielen, dann geht es auch ein bisschen besser vielleicht dann nach Köln zum Auswärtsspiel. Und wenn die da 4 Punkte machen könnte, das wäre, für mich wäre es optimal wäre 6, klar, aber wenn sie 4 machen könnte, dann haben sie Feldeheim, wo nicht einfacher wird, wie gegen 60 München. Und dann kann man sich ausrechnen, was noch irgendwo möglich wäre.
Aber zu Duisburg kurz, du hast ja auch in Duisburg eigentlich gute Erfahrungen, weil da ist ja der Waldhof damals aufgestiegen in Duisburg.
Ja, da haben wir den nötigen Punkt geholt, der dann gereicht hat für den Aufstieg in die erste Liga.
So ist es. Und vielleicht
hier noch ein Tor gemacht.
Auch nur, echt, dass du noch da hochsiehst.
Da war alles mit dabei.
Wahnsinn. Ich weiß nur, dass der Paul Linz, glaube ich, getroffen hat.
Paul Linz hat da eins gemacht.
Na wunderbar, aber um wiederum zu dem 60-Spiel zurückzukommen.
Genau, das war ja nicht das einzige Highlight.
Genau, du hattest ja auch einen Auftritt auf dem Platz dann am Samstag, um deine Tribüne letztendlich jetzt einzuweihen. Kam alles relativ kurzfristig und schnell, für manchen vielleicht zu schnell. Es war vielleicht ein bisschen unglücklich, weil ihr als Gruppe direkt vor der Haupttribüne gestanden seid und vielleicht ein bisschen mehr auf den Platz hättet kommen sollen, um auch die Süd oder auch die Ost ein bisschen mitzunehmen. Deshalb war ein bisschen Unruhe auf den Rängen, was aber wahrscheinlich auch an den Fanlagern insgesamt lag, die auch nervös waren vor dem Spielbeginn. Wie hast du dich oder auch die Einweihung selbst wahrgenommen am Samstag? Wie ging es dir, da auf dem Platz zu stehen?
Also für mich persönlich jetzt, sage ich mal, wir haben das gar nicht so mitbekommen, dass die Zuschauer dann auf einmal so laut waren. Es haben ja die Fans von 60 München, dann haben wir die Waldo-Fans angefangen. Aber generell die Abwicklung von meiner Seite her, deshalb habe ich ja die alles auch dran gesetzt gehabt. Vor allen Dingen der Martin Zedele, der Vorsitzende vom CEG und mein Tennisfreund. Mhm. Und dass das gegen 60 München klappt, weil es war ja vorauszusehen, war ein gutes Zuschauerkulisse da, dann 60 München ist auch vom Namen her.
Der Rahmen war würdig, da sind wir uns einig.
Das war optimal gewesen, da waren 17.000 Zuschauer. Genau. Und da gibt es an sich nur die Zeit, wenn die Mannschaften vom Platz runtergehen, machen sich fertig fürs Spiel und bis zum Spielbeginn, das sind vielleicht 10, 12 oder 15 Minuten. Es war, sage ich mal, wenn es ein bisschen ruhiger gewesen wäre, aber man kann dann nicht verlangen, dass dann die Fans, wenn die Fantribüne war voll, unser Block war sowieso voll und dann, wenn halt die was gerufen haben, haben die halt geantwortet, ist ja klar, aber vom Grundsatz her war das in Ordnung, das was mir gesagt habe, der Martin Zettel hat sich gut gefasst, ich habe ein paar Fragen beantwortet und habe ein paar Sätze noch dazu gesagt. Und das war, also der Rahmen war an sich war optimal gewesen.
Und was macht es mit dir jetzt im Gesamten? Du kannst sagen, bist jetzt stolz, dass eine Tribüne nach deinem Namen benannt wurde? Oder,
ja, das ist also schon eine besondere Auszeichnung. Ne? Und, wo ich jetzt 65 Jahre Mitglied war, letztes Jahr, ne? Oder Ehrenspielführer geworden bin, da habe ich mich nicht so viele Leute angesprochen, wie wo das jetzt bekannt worden ist, dass die Tribüne umbenannt wird, in Günter-Seber-Tribüne. Die Resonanz, ich habe es ja mitgekriegt, die war schon im Umfeld oder bei den Leuten, die mich kennen, und es sind ja einige, sage ich mal, wenn sie vom Fußball kommen,
ja.
Und die war schon riesengroß.
Okay.
Ja. Man kann sich ja vorstellen, ich mache zweimal der Woche noch Fußball an zwei verschiedenen Schulen, so Fußball AG mit Grundschülern. Die kommen dann donnerstags und die fragen mal, Loch in den Bauch. Also, da sieht man, mein Papa hat gesagt, sie sind die Nummer 1 beim Waldhof. Und
zu Recht.
Dann wollen die Sache wissen von mir. Dann sage ich, ich sage es euch jetzt, ihr habt alle, hat jeder Internet bei euch? Dann sagen die, ja, wir haben Internet, da sieht man. Und dort tippt er den Namen ein, ihr wisst, wie ich heiße, und da kennt er alles ablesen.
Erfahren,
und ich mache kein Loch in den Bauch.
Heutzutage sind die ja so viel zu
schnell. Ja, das ist also die Resonanz so im Umfeld und bei den Bekannten und jetzt auch nach dem Spiel, wo es über die Bühne gegangen ist, hat mich gefreut. Also wirklich.
Sehr schön. Da können wir im Namen von Doppelpass und auch der Waldhof-Fans auch nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Eine Würdigung, die dir auf jeden Fall zusteht und die wir somit auch nochmal bestätigen würden.
Genau. So 100% genau. Mich würde interessieren, wie das im Vorfeld war. Also wann kam der Verein auf dich zu? Ich glaube, das wurde auf der Mitgliederversammlung beschlossen. Genau, wie war dann der weitere Ablauf? Also wurde überall gefragt, Günther, willst du das? Oder wir haben das jetzt beschlossen, da musst du durch. Oder also, wie darf man sich das vorstellen?
Ich sage es mal, die Initiatoren waren natürlich die Leute vom CEG. Da war der Martin Zettel maßgeblich dran beteiligt. Der Nachfolger von Hans-Jürgen Pohl.
Ja.
Im gleichen Atemzug muss ich nennen, der Mike Schüssler, der beim CEG, der ist Hauptkassier, und so im Hintergrund noch der Hans-Jürgen Pohl selbst.
Mhm.
Und die haben das Ganze ins Rolle gebracht. Und wie die sich dann in der Zeit, in der Vorbereitung, dann in Verbindung mit dem Seiferle, ne, dass da alles irgendwie, das haben die alles in die Wege geleitet, hin bis zur Abstimmung bei der Generalversammlung, wo ich leider nicht kommen konnte, weil ich krank war. Grippe, Husten und es hat keinen Wert gehabt.
Ja.
Aber wie es dann gelaufen ist, ich habe ja dann während dem Abend schon, habe ich immer wieder mal eine Mail gekriegt und so. Ne? Und dann die Abstimmung, das war ja überwältigend. Ne?
Also
war
eindeutiger geht es ja wohl kaum, ja, klar, ne? Als die Resonanz, die da kam.
Irgendwann einmal, dann sage ich, ja, da waren doch drei Stück dagegen. Ne? Und habe irgendwo ist halt einer da, der passt halt die Nase nicht oder irgendwas, ich weiß es nicht, aber okay. Das Ergebnis, das war überwältigend, ja. Das habe ich auch am Samstag gesagt, wo die Tribüne dann umbenannt worden ist, und ich habe mich gefreut, nicht? Und das ist dann irgendwo ein bisschen Vertrauen, wo dann von Seiten vom Verein kommt, nicht? Und oder es war ja in der Vergangenheit so, ob jetzt Ehrenspielführer oder 65 Jahre Mitglied und 50 Jahre Mitglied. Nicht? Also das ist schon was Besonderes, wenn du Tribüne umbenannt wird in den Namen von mir.
Definitiv. Eine weitere Frage auch dir hierzu. genau, was die Umbenennung für dich bedeutet, haben wir geklärt. Aber Zusatzfrage war hier von einem Zuschauer, Hörer, inwiefern wurmt es dich, dass da die Auswärts stehen und nicht die Heimfans?
Bitte noch einmal, das habe ich...
Dass die, ob es dich ärgert, dass der Name deiner Tribüne für die Gästefans ist und ja, nicht für uns Heimfans?
Nein, das ärgert mich nicht. Das ist ja bekannt. es war halt nur noch eine Tribüne zu vergeben, sage ich mal. Der Walter Barth ist da oben, der Siffling ist oben dabei. Ne, der
Spargerer.
Und der Siffling und der Walter Spargerer noch. Nicht, mich stört das nicht.
Bist in guter Gesellschaft.
Wenn es jetzt die Tribüne, die Walter Spargerer Tribüne wäre, würde ich nicht sehen. Wenn ich dann über gucke oder gucke da lieber, ne, da sehe ich immer meinen Namen und mein Bild. Ah, ja. Ne, das ist aber, es hat auch eine andere Bekannte von mir hat auch gesagt, also, wenn die Fanstribüne, habe ich gesagt, du bist der Erste, wo eine Freikarte kriegt von mir. Wenn man vielleicht irgendwo noch einmal die Möglichkeit habe, gegen Kaiserslautern zu spielen, dann schenke ich dann noch ein Trikot von mir, dann kannst du dich mit neu stellen. Ne? Gut, nee, also das sollte mich einfach nicht. Okay. Tut man nichts aus.
Okay. Sehr gut. Genau, wann hast du erfahren, dass es am Samstag stattfinden wird? Beziehungsweise Freitag. Hast du dich irgendwie vorbereitet speziell? Oder?
Nee. Ich habe mich nicht vorbereitet, dass ich ein paar Worte sagen muss.
Der Martin Zettel hat ja das ziemlich knapp gestrickt, die ganze...
Ja. Und ich habe am Freitagvormittag habe ich schon zu meiner Frau gesagt, habe gesagt, hör mal zu, da hat sich noch niemand gemeldet, das haut nicht hin morgen. Mhm. Schon gibt es da Probleme mit der Aufhängung, mit dem Schriftzug. Nicht? Und... Mittags ruft mich, nachmittags war ich schon falsch, ruft mich der Martin Zettel an, Sam, und er sagt, alles geklappt.
Morgen ja, Bestätigung.
Morgen geht es über die Bühne und habe gesagt, da habt ihr Arbeit, da hat er mir noch ein Bild geschickt, wo die oben arbeiten, die Orgel.
Noch mit am Arbeiten waren.
Fisch gemacht da und also der Martin hat da schon einen großen Anteil dran gehabt, muss ich sagen. Nicht? Wenn der nicht gewesen wäre, hätte es jetzt am Samstag nicht geklappt, bin ich mir sicher.
Dann vielen Dank, Martin, für deinen Einsatz, dass wir das am Samstag genau live miterleben konnten.
Zu 1860 München hattest du ja auch noch immer besondere Beziehungen. Es waren ja immer auch besondere Spiele schon in den 70ern. Die 60er sind ja früh schon runter in die Regionalliga bzw. zweite Liga abgestiegen. Da gab es ja immer volle Häuser am Alsenweg. Gibt es besondere Anekdoten, die dich mit 1860 verbinden, unabhängig davon, dass die dich mal verpflichten wollten?
Ja, als junger Spieler war die mal dran. Da war noch der, weiß nicht, ob der noch jemand kennt, der Willi Boxheimer.
Ja.
Der war bei uns im. War
der nicht Präsident des Süddeutschen Fußballverbands?
Der war
nicht des Süddeutschen Fußballverbands.
Ja, da war er dabei. Der hat als Spielplan gemacht, Spielpläne ja, genau. Dann gemacht, später beim DFB für die zweite Liga.
Ja.
Und
der, ja, der hat sich bei dir gemeldet, oder?
Der hat damals den Trainer von 60 München gut gekannt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Der Max Merkel, das schon war da. Ich weiß es nicht.
Merkel hat in der zweiten Liga auch 60 trainiert, richtig.
Habe doch Interesse gehabt, aber das hat sich dann zerschlagen, wie im Nachhinein, wie so gar nicht so schlecht war, was ich da noch alles mit dem Waldhof positiv erlebt habe im Fußball. Ne, und ja.
Das gleiche mit dem Schmieder in Karlsruhe.
Ja, wir haben mal ein entscheidendes Pokalspiel in München, wo wir 1-0 in der Verlängerung gewonnen haben, wo der Schlappner schon Trainer war, ja. Wo der Fritz Walter das Tor gemacht hat in der Verlängerung. Also die Spiele gegen 60 München, das war halt immer was Besonderes und immer auch gut besucht. Nicht? Das war immer interessant auch für die Zuschauer. Ja, da habe ich einfach nur positive Erinnerungen. Nicht? Ja. Immer Grünwalder Stadion. Ne?
Ja, auch heute noch.
Ja, Bayern, haben wir Bayern haben wir, Olympiastadion haben wir ja schon eine Bundesliga gehabt. Ne?
Richtig.
Ja. Ja. Also das mit den Löwen ist immer noch so, zumindest bei den Heimspielen. Besondere Spiele, gute Ergebnisse, Brisanz drin, genau.
Und das Ergebnis stimmt mittlerweile.
Mittlerweile.
Daheim schon, gute Spiele auf jeden Fall. Es waren, also wie gesagt, der Rahmen war völlig würdig, auch am Samstag mit allem drum und dran.
Gut, Günther, wenn wir schon bei Highlight-Spielen sind, was ist denn dir aus deiner aktiven Karriere, es waren ja sehr, sehr viele Spiele, was ist denn dir da genau im Kopf hängen geblieben? Hast du da ein Spiel, wo du sagen würdest, das Spiel war es, wo es im Kopf hängen geblieben ist?
Gut, in erster Linie müsste ich sagen, das Spiel in Ludwigshafen gegen Kaiserslautern, das 4-3. Aber es gibt noch ein größeres Highlight, das war das, wo wir 2-1 gewonnen haben gegen Bayern München, Oktoberfest Olympiastadion.
Aber 84. Das da, wo der Schlappi nicht irgendwie was.
Genau. Den Pepperdor und der Hut gemacht.
Genau. Und der Walter spielen musste, glaube ich, im Tor, weil
Walter,
eigentlich der Zimmermann
drin war. Der Walter war damals noch gar nicht 100% fit. Ne? Und er hat alles kalte. Hat alles kalte. Und das, wo er nicht kalt hat, haben sie ihn auch geschossen. Ne, damals. Dann liegen wir halt, wie es halt so war, dann, die haben ja Woche, in der Woche zuvor, oder Schlappi dann bei uns, die Zeitungen, die Münchner, und da war nur drin gestanden, wie hoch das sie gewinnen. Die hatten bis zu dem Zeitpunkt noch keinen Verlustpunkt.
Genau, 6 Spiele, 6 Siege, glaube ich.
Alles sogar gewonnen. Mhm. Ja. Mhm. Ne, wer die Tore macht, der hat den Ball noch neu geschrieben. Und dann 20 Minuten Verschluss haben wir dann eins kassiert, 1-0 hinten.
Dürnberger.
Und dann hat es bum bum gemacht. Haben wir 2-1 geführt, dann haben wir das über die Zeit gebracht. Oktoberfest.
Wie war es danach auf dem Oktoberfest?
Super. Aber wir haben wenig, ich muss in Marina sagen, wir haben wenig Bayern-Spieler gesehen. Das war ja reserviert alles für die Bayern-Spieler und für uns. Wir waren in der Box geguckt, wo man halt auch gesessen, wenn wir verloren hätten, 2-1, nicht, aber...
An die Bayern-Spieler kamen da nicht?
Na, war kaum jemand da gewesen, nicht, aber das war, wie sagt Kaiserslautern, das war ein heißes Spiel, nicht, mit den 3 Elfmeter war es, glaube ich, und 4-3 gewonnen noch, und aber das Münchner, das war damals für alle, für die ganze Fußball-Deutschland. Das war
eine Sensation.
Punktverlust für die Bayern.
Und noch am Oktoberfest.
Ja. Der Heck hat es 2-1 gemacht, gell?
Ja, Werner Heck.
Mhm. Ja, okay.
Super. Und ein riesiges Stadion war ja gerammelvoll, ne? Oktoberfest ist ja logisch.
Genau, ja, da kommen die Leute und danach geht's.
Das macht dann auch Spaß wahrscheinlich.
Ja, das macht Spaß. Ja.
Okay. Ich finde, die Frage passt dazu. Wenn wir gerade von Vergangenheit, Auswärtsspiele, Bayern München, Rot. Hier haben wir eine Frage. In einigen Spielen in den 70ern habt ihr zu Hause in Rot gespielt. Wie kürzlich in einem Trailer zu sehen war. War dies der Partnerschaft von Gio Chips geschuldet oder woran lag es, dass ihr in roten Trikots aufgelaufen seid?
Das war auswärts.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zu Hause mit roten Trikots gespielt haben.
Das war auswärts, genau.
Und das war, glaube ich, auch dann im Pokalspiel. Das war damals vielleicht war es unser Auswärtstrikot gewesen, ne? Aber wir haben blau-schwarz, Auswärtstrikot war weiß dann und ich weiß gar nicht, ich müsste was erfinden, wenn ich mal irgendwo einen Grund ausdenken müsste.
Okay.
Ich bin gefragt worden, jetzt auch am Wochenende, ich habe den Trailer dann geschickt gekriegt per WhatsApp. Und da habe ich, der, wo mich das gefragt hat, da habe ich gleich gesagt, ey, lang da mal an den Kopf, wir haben doch nicht im roten Trikot gespielt zu der Zeit. Und dann kriege ich den Trailer geschickt und tatsächlich, da habe ich noch das Ding genannt, den Rainer Hollisch.
Der hat sogar Tor geschossen angeblich.
Nein, Pass oder Gebe, Tor hat er ganz gemacht.
Aha, okay, oh, das will ich aber genau.
Ja. Aber der hat er genannt. Das habe ich am Montag im Stammtisch mit Rainer vorgespielt.
Okay. Der arme Kerl.
Ja, gut. Nee, also das war dann, weil 60 München war schon blau-weiß gehabt, wir haben blau-schwarz gehabt.
Schon wieder gegen 60.
Das war eine Zusammenstellung von Spielen gegen 60.
Genau, das war
ich habe gesehen, die Trikots zustande.
Okay.
Ja. Aber deine Bilanz liest sich ja trotzdem hier ganz stolz. Ich habe mich extra nochmal beim Präsident des Ehren- und Ältestenrat erkundigt, was deine Statistik angeht. Wir reden hier von 689 Spielen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich gehe davon aus. Davon wären 592 Spiele bei den Senioren gemacht worden, bei 110 Toren. Aber dann habe ich mich mal verrechnet. Ich komme nämlich auf 142. Wer hat jetzt recht? Weißt du, du hast keine Statistik bei dir?
Ich weiß nur, dass ich in die Bundesliga. Gut, ich habe sie nicht gezählt, Martin. Muss ich jetzt ehrlich zugeben.
Ja, ist auch
nicht weiß, dass ich 128 oder 129 Bundesliga-Spiele habe. Es waren vier Saisons und die Spiele, wo da fehlen, bis zum vollen Programm, war ich halt spät gewesen.
Okay.
Ich bin ein, zwei Mal in Stuttgart, bin ich auf dem
genau,
Platz,
gleich nach dem zweiten
Spiel, wo wir in Stuttgart 0-0 gespielt haben, in einer Woche. Nicht? Aber
ansonsten zwei Platzverweise,
ich war vielleicht mal verletzt gewesen oder war ich mal angeschlagen oder verletzt. Mhm. Aber ansonsten habe ich immer gespielt.
Ja.
Und alles überstanden, ohne Auswechslung.
Wahnsinn, ja, das ist schon stark.
Ja.
Du bist auch in der Rekordspieler der Bundesliga insofern, dass du der älteste Bundesligaspieler bist, der einen Elfmeter verwandelt oder verschossen hat. Ich weiß es gar nicht. Verschossen gegen Gladbach, gell?
Gladbach habe ich mir noch verschossen, aber auch einer verwandelt.
Okay, also eins von beiden stimmt jedenfalls.
Ja.
Müsste ich nochmal genau gucken.
Ja.
Aber
Ja, wenn sie also mal so Statistiken bringen, da hat mal einer, ich kriege das immer dann geschickt bei WhatsApp oder irgendwie was, da habe ich dann nochmal eine Mannschaft zusammengestellt von der älteste Bundesligaspieler.
Aha.
Und da bin ich auch mit drin.
Mit dem Burgsmüller.
Mhm. Burgsmüller, genau. und Fichtel,
genau.
und ich habe es im Handy drin, ich weiß es gar nicht auswendig. Ja, wenn sowas auftaucht, ich war 39 Jahre. Nicht?
Und, also die Karriere beendet hast, ja.
Der Gröber ist halt dann gekommen und ich hätte mir es auch noch zugetraut, logischerweise. Aber der Gröber dann gekommen und...
Machst du Co-Trainer?
Nee, ich hätte noch ein Jahr und so, bis man so ein Übergang und alles, aber nein, Gröber, ich sag's dir, wenn ich sage, jetzt am Ende der Saison, ich höre auf, dann höre ich auf. Und dann gibt es halt nicht, wenn wir in Brand sind oder irgendwie was, nein, oder Punktefehler, was, wie es ja auch gekommen ist, ne, wo der Laske dann Trainer war. Das erste Jahr haben wir ja überstanden, ist ja bekannt.
Genau.
Relegation, Darmstadt gegen der Schlappi und dann Saarbrücken.
Genau.
Wiederholungsspiel, Elfmeterschieße. Und dann das zweite Jahr ist es so fast genauso weitergegangen.
Mhm.
Und dann habe ich halt im Oktober oder irgendwann, habe ich sich dann getrennt von dem Platz gehen. Dann habe ich wieder gefragt, wenn ich Trainer, du kennst die Mannschaft. Und ich habe keine Fußballlehrerlizenz gehabt, wie seiner Zeit. Ich habe da auch schon gehabt. Und habe aber damals dann, als ich mich dafür entschieden habe, nur das machen dürfen, wenn ich mich beim nächstbesten Fußballlehrerlehrgang in Köln anmelde. Das war die Grundvoraussetzung vom DFB damals. Habe ich gemacht. Ja, dann war ich Co-Trainer dann. Und
okay, aber
war in Ordnung gewesen.
Aber es war schon dein Ziel nach der Aktiven, auch Trainer zu werden? Oder bist du dann auf den Pfad gekommen, dadurch, dass du dann beim Waldhof eingesprungen bist?
Vielleicht Co-Trainer, aber ich habe mir nie irgendwo Ziel gesetzt, dass ich jetzt im Profibereich Trainer werden will.
Hm.
Ne, das hat sich alles so entwickelt. Der Schlappi seinerzeit hat doch immer schon wieder ein bisschen mich im Training eingebunden, ne, weil ich mit Abstand der Älteste war, wo ich noch aktiv gespielt habe. Ne, so hat sich das entwickelt. Ne, und dann war ich ja Co-Trainer. Habe ja da ein bisschen neu geschnuppert, eineinhalb Jahre. Ne, ja, okay. So hat sich das dann entwickelt, da habe ich parallel dann im zweiten Jahr oder ja, parallel dann mich angemeldet für den Fußballlehrerlehrgang in Köln und parallel den Waldhof trainiert, was ich im Nachhinein nicht mehr machen würde, ne? Das war,
ja, das ist gemacht.
Deutsch gesagt, das war brutal. Ich bin nur zur Sporthochschule, im Hörsaal raus. Pause gehabt, da sind die anderen gemütlich in die Sonne geguckt und Kaffee getrunken und alles. Ne? Da war der Volker Finke dabei, der Rainer Zobel dabei. Ne? Da waren ein paar Bekannte dabei. Mir fallen sie jetzt nicht alle ein.
Mhm.
Und ich bin dann am Telefon gerannt, habe mit dem Co-Trainer trainiert und gemacht, wie ist es, wie sieht es aus, sind sie alle da, sind sie verletzt, Trainingsprogramm durchgesprochen und alles. Ne?
Und Stress
eben. Ein Bekannter vom Schlappi, der war Kölner, der hat mit dem Schlappi, glaube ich, zusammen Fußballlehrer gemacht. Der war also mal bei uns mit dabei da im Stadion. Und Jupp habe ich zu dem gesagt. Und dann habe ich gesagt, Jupp, muss ich mir da oben ein Zimmer suchen, Apartment oder was. Weil ich kann nicht in der Sportschule wohnen, die müssen am Wochenende ihr Zimmer räumen, müssen alles raus tun, weil Lehrgänge kommen, ne? Aber alles mit Helm nehmen müssen. Und der hat mir dann da oben, der war ein Lehrer, war der, ne? Hat mir dann ein schönes Apartment gesucht. Ne? Habe ich mal Ruhe gehabt, habe Blende kennen, habe mal im Waldhof gehabt, ne, alles nicht. Wenn ich mittags dann nach Hause bin oder nachmittags nicht. So war das damals.
Mhm.
War, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr.
Boah, dass das so ging.
Das war heiß, muss ich sagen. Alter Ding war der Häuptling damals in der Sporthochschule, der Gero Bisanz.
Ach Gott, ja.
Der Rude Müller war noch Dozent gewesen. Nicht, aber
interessant.
War in Ordnung gewesen.
Okay, na stimmt, gut, ja. Weil vielleicht nochmal abschließend zu deinen Highlights. Du hattest vorhin erwähnt, dein größtes Spiel war 84 in München gegen Bayern, der Sieg. Im gleichen Jahr habt ihr aber im Sommer, quasi in der Vorbereitung, wenn ich mich nicht täusche, dieses Turnier in China gespielt, 84, ist das richtig? Und da bist du ja auch zum besten Spieler des Turniers gewählt worden.
Ja, ja.
Gibt es den Pokal eigentlich noch, den sie dir damals da überreicht haben als bester Spieler
des
Turniers?
Also der normale Pokal, wo die Mannschaft gekriegt habe,
ja.
Das ist vielleicht einen halben Meter hoch.
Ja.
Das war so eine rote Vase, war das.
Chinesische Vase.
Und das Gleiche habe ich noch mal bekommen. Aha. Etwas kleiner, als ich mich zum besten Spieler vom Turnier gewählt habe.
Ja.
Und die steht bei mir.
Hat einen Ehrenplatz.
Im Schrank oben. Ja, einen Ehrenplatz, aber die habe ich noch. Die steht draußen, aber wo die, der normale Pokal ist, ich kann das nicht sagen.
Aber ich kann das sagen. Die hat er. War der Klaus, hat die, Klaus Schlappner.
Schlappner und der.
Weiß ich daheim.
Also, das ist mein hohle Bäume.
Ja, ja der Verein hat die tatsächlich ausgeliehen.
Ja?
Also, der darf die bei sich, er hat sich wahrscheinlich auch über den Sieg bei dem Turnier gefreut und darf ihn deshalb bei sich, was weiß ich, vielleicht steht er auf dem Essentisch, keine Ahnung.
Nee, bei mir steht sie da.
Freut mich, dass ich dir
so ein paar Auszeichnungen noch dabei stehe. So, nicht? Und
klar.
Ob sie daheim steht, ist so hoch vielleicht so.
Okay. Und Trikotwechsel und alles, war das damals eigentlich auch mit 84, also mit den gegnerischen Mannschaften? Habt ihr sowas auch gehabt? Hast du ein paar Trikots im Schrank, Alter?
Ja, war auch, wir waren ja auch, in Afrika gewesen. Ne?
Okay.
In Südafrika, dann wieder zurück nach Kenia. Und da haben wir ja das oder andere Spiel gemacht. Aber das war, da hast du kein Trikot. Die sind gekommen, die wollten halt unser Trikot haben von Adidas und alles.
Ja.
Die Mannschaften, die afrikanische. Die habe ich Trikot gehabt, das die heute als Pulli anziehen, so dick waren die.
Als Wollpulli, oder?
Ne? Ja, so dick waren die. Wir haben zwar getauscht, ne? Aber von denen so Hüte gekriegt, so traditionelle, und die Trikots jeder, aber ich habe ganz wenig noch zu Hause. Ne? Mein Sohn hat dafür gesorgt, dass er immer die Leute kommen.
Okay. Über deinen Sohn gab es ja auch eine Frage, die in der Runde gestellt wurde. Ja, ne?
Das haben wir auch irgendwo. Genau. Genau, wie ist dein Verhältnis zu Sohn Peter? Und der, das schreibt, hat mit ihm Ende der 90er in der Kreisliga zusammengespielt bei SC Kefertal. War ein guter Kicker, hat er keine Ambitionen für mehr gehabt?
Von seinem Talent her, muss ich sagen, hätte er Ambitionen gehabt für mehr. Aber ich habe es schon mal betont, Talent alleine reicht nicht. Ich sage jetzt nochmal ein Beispiel. Der Rainer Hollisch zum Beispiel, der war eines der größten Talente bei uns im Jugendfußball. Der hat mit dem Ball alles gemacht, alles gekonnt. Wenn einer gesagt hat, 40 Meter, geh mal weg, dann schießt ich jetzt genau auf den Kopf, den Lauf hätte ich gebracht. Ne? Aber das Robuste, das Körperliche, der Biss und so, das hat mir halt ein bisschen gefehlt, sage ich mal. Ne? Und
okay.
Mein Sohn, der hat auch irgendwo, hat ja eine Jugend gespielt bei Waldhof, ne? Der hat auch, man hat ja gesehen, dass er kicken kann. Und da war schon der eine oder andere dabei, wo auch dann mit ist nach Kefertal oder wo ihn mitgezogen haben nach Kefertal.
Ja.
Und da war er schon in frühen Jahren in Kefertal gewesen, naja, alle Jahre, 14 Tage Mallorca und das und so. Das hat dann halt besser gefallen dann. Und da ist er hängen geblieben.
Ja,
wirklich, der hat sich entwickelt. Früher hat man gesagt, zu meiner Zeit, wo ich verantwortlich war für die Waldhof-Mannschaft, wo ich sportlicher Leiter war, das macht er jetzt in Kefertal. Ne? Der ist verantwortlich für die Fußballabteilung, was er wirklich, wirklich sehr, sehr gut macht. Und man sieht es auch von der Entwicklung her. Die waren, A-Klasse war für die immer in Ordnung. Und seit er dabei ist, da geht es stets ein bisschen weiter nach vorne, geht ein bisschen aufwärts. Und jetzt haben sie eine Winterpause und jetzt haben sie noch ein Nachholspiel gegen Mannschaft, wo sie normalerweise, ich sage immer normalerweise, gewinnen müsste, und dann die sind mittlerweile 7 Punkte vor und habe
gutes Polster,
wenn alles klappt. In geregelte Bahne läuft, müsste es normal aufsteigen in die
Landesliga.
Kreisliga heißt
es, glaube ich.
Ja. Also das macht er gut und ist er voll engagiert. Die Frau ist da mit dabei, ne? die haben keine Kinder, nichts. Ne? Sie hat einen super Job bei Telekom, er hat einen super Job, er ist Betriebsrat, ist freigestellt, ne, und mache viel Homeoffice, ne, und da hat er halt die Zeit dazu, wo er braucht einen Käfer, da einen riesen bekannten Kreis, die haben einen Skiclub innerhalb vom Verein,
ne, okay, und super.
Viel unterwegs.
Okay, bist du da auch oft bei den Spielen? Also,
ja, guck mal so, ich kann jetzt also, ich will nicht sagen genauso viel, aber
Wo gehe ich denn hin, wenn der Waldhof spielt und gleichzeitig Käfertal?
Da gehe ich auf den Waldhof.
Ah ja, super.
Also, da werde ich mal nicht
beten. Das will ich doch nur hören.
Der guckt genau.
Mir reicht die Antwort.
Ja. Der kommt ja zu uns oft. Mhm. Die Frau geht auch mit ins Stadion. Ja. Und er ist mit dabei, wenn es ein gutes Spiel ist. Und wenn die spielen, und die spielen ja fast immer in der Nähe. Nicht? Und
ja, ist ja nicht allzu weit vom Umkreis.
Mittlerweile kenne ich viele von Käfertal, nicht? Und weil da die Frauen alles dabei sind, meine Frau geht dann auch mit, nicht? Und ein bisschen quatschen, ein bisschen Kaffee trinken, und ich habe schon viel Spiele gesehen. Nicht?
Okay, super. Wir haben eine weitere Frage, bewegte Vergangenheit, primär beim Waldhof. Eine Frage ist, welcher deiner vielen Posten und Funktionen beim Waldhof hast du am liebsten gemacht? Oder hat dir am meisten Spaß gemacht? Genau.
Posten.
Welche Funktion, genau, beim Waldhof,
du warst Außerspieler.
Außerspieler, Co-Trainer, Trainer, sportlicher Leiter, glaube ich mal, genau, was war?
Am allerliebsten habe ich eigentlich Fußball gespielt, logisch, das war die schönste Zeit.
Das glaube ich, ja.
Und man muss das alles ein bisschen differenzieren, das war für mich natürlich auch optimal, als der Schlappner wegging, ich habe meine Laufbahn beendet. Und der eine andere ging noch weg, Fritz Walter, Gaudino. Und für mich war das ein optimaler Übergang in den Co-Trainerbereich, bei den Felix Klatzke damals. Und da habe ich beim Schlappner schon viel gelernt in dem Bereich, ne, weil er mich da alles eingebunden hat. Ne, machen wir mal die Übung mit denen oder die mit denen. Und von den Felix Klatzke dann letztendlich auch. Und wie gesagt, das hat mir auch Spaß gemacht, klar, logisch. Aber am schönsten war es dann natürlich auch, wo ich halt in der Bundesliga Cheftrainer war, ist ja klar. Mhm. Aber ich habe da nicht drauf hingearbeitet. Das ist für mich fast noch ein bisschen zu früh gekommen, nach eineinhalb Jahren.
Mhm. Ne? Aber im weiteren Verlauf hast du ja dann in der Bundeshauptstadt zum Beispiel trainiert,
ja,
bei Hertha, Jan Regensburg. Was waren das Zeiten?
Also meine erste Anstellung, ich war mein Leben lang in Mannheim gewesen. Und meine erste Anstellung von Mannheim weg war damals Hertha BSC Berlin.
Berlin,
das war natürlich ein Quantensprung. Nicht? Also Mannheim und Hertha BSC,
ja.
Die waren zwar nur in der zweiten Liga damals, aber ist ja egal. Das kann man mit Waldhof oder die anderen Vereine, die ich dann gekannt habe, kann man nicht vergleichen. Da war alles ein bisschen größer. Nicht? Und die haben in der Presse, die haben 10 Tageszeitungen gehabt. Da haben sie jeden Tag schreiben müssen. Mhm. Denn war das egal, ob negativ oder positiv, die haben schreiben
irgendwas
müssen.
Geschrieben, ja.
War noch Tennis Borussia Berlin damals, aber dort kein Horn denn noch gekriegt. Ne? Da war der Präsident war schon ein bisschen älter gewesen, Rollo für den Kaiser, das weiß ich noch. Dort in der Hedda Villa waren die Besprechungsräume von uns, ne? Und wo wir uns getroffen haben, ein Büro habe ich da gehabt bei denen, und der war jeden Tag da. Macher trinkt in seinem Sessel. So, neben da die Hedda vorne. Nicht? Und andererseits war die Deutschland vorne gewesen. Und da bin ich halt, bevor ich ins Büro bin, habe die Post genommen und alles. Tagesspiegel habe ich ja gemacht von der Presse. Und hat er gesagt: Herr Seebert, habe ich Sie mal ganz kurz Zeit? Habe ich gesagt: Ja, Herr Ronhoff, ich komme. Jeden Morgen. Ui. Und da stand das Derby an gegen Tennis Borussia Berlin. Wir müssen am Samstag gewinnen, hat er gesagt. Habe ich gesagt: Herr Ronhoff, ich habe es Ihnen die Woche schon 6-mal gesagt jetzt. Wir gewinnen das Spiel, Sie können beruhigt sein. Wir haben es 2-0 gewonnen dann. Ne? Und das Olympiastadion, das ist Maifeld neben dran, das Trainingsgelände. Ne? Und das war schon
ganz enorm. Andere Welt. So.
Und ich habe dann, ob das jetzt dann in Regensburg war oder bei Hedda vor allen Dingen, und wenn ich da mal aus meiner Mannschaft, die ich da trainiere, wenn Mannschaft zusammenstellen werde, das wäre Nationalmannschaft.
Ja,
war ja bei Hedda BSC, da war ja die Junge, das war ja die Zeit, wo die Hedda-Amateure im Pokalfinale waren gegen Leverkusen.
Ach was, okay.
Ach, das war die Zeit, ja.
Und du hast den Basler, glaube ich, auch trainiert. Der
Basler, ne? Ja.
Komm mal eine Frage,
Kovac-Brüder? Wir haben dann Brüder nicht, nur den Nico.
Andere Nico,
der andere habe ich nicht gehabt, der war schon weg.
Robert Harris, Nico und Mario Basler, genau.
Ja, und wenn ich jetzt dran denke, ne, da war dann der Walter Junghans, der Tormann, wo von bei der Bayern war, ne? Da war der Basler war so groß mit Hut in Berlin, ne? Da war gar nichts, hat gar nicht gespielt, der war vereinsintern spät, wo ich da hingekommen bin.
Ach was. Weil er geraucht hat, oder?
Nein. Er hat bei mir auch rauchen dürfen.
Wahrscheinlich nicht nur.
Er hat bei mir auch rauchen dürfen. Okay. Aber wenn er im Bus war oder so, ja. Wenn ich dich einmal verwische, ist das Thema halt auch durch mit dir. Mhm. Mit dem habe ich es so retten können, der war ja aus unserer Gegend.
Stimmt, der war aus der Pfalz.
Pfalz,
ja. Was seine Qualitäten waren, die damals schon absehbar?
Ich habe den ein bisschen so, wo auch der Neue hat den damals nach Rot-Weiß Essen gebracht. Ne? Mhm. Und da war ja nichts. Und dann wurden die Heller genommen. Stimmt. Und da war er vereinsintern gesperrt. Halt. Und wo ich dann Trainer geworden bin ich hingekommen. Und auch noch gesagt, Herr Sebert, spiele ich jetzt gleich wieder am Samstag? Ich spiele nicht gleich wieder am Samstag. Die Sperre, die der Verein dir gewonnen hat, die bleibt bestehen. Und die geht jetzt noch 10 Tage oder was. Und dann wirst du von mir so behandelt wie jeder andere Spieler auch, wenn du dich benimmst.
Weißt du, warum er gesperrt war? Darf man das sagen? Oder?
Ja, doch, der hat halt die Spieler mit Ausdruck betitelt. Ne, und
sieht ihm gar nicht ähnlich.
Und halt mal irgendwie ein bisschen handgreiflich und so. Ne. Da okay. War 3 oder 4 Wochen vor allem sind dann gesperrt. Und am Anfang, wo ich dann auf der Tribüne, auf der Bank wieder sitzen gehabt habe, wo er wieder dabei war,
ja.
Wenn ich dort zu dem nur gesagt habe, Mario macht dich warm, dass er nicht auf der Tribüne die Sitz rausgerissen haben und haben sie neu geschmissen, auf den war alles.
Okay. Die so. Eigenen Fans, oder?
Naja, so hat er einen Namen gehabt.
Wow, okay.
Da hat dann eine kleine Anekdote, da hat den Niko Kovac, wenn er eben den Ball nicht gleich geworden im Training, ne, und dann betitelt mit Austräg und Ball nächstes Mal früher und so, ne, sonst habe ich gesagt, geh mal her, jetzt sagt Mario zu mir. Wenn ich nur einmal sehe, dass jetzt der Nico irgendwo angreift, wenn nämlich der Nico nicht mehr spielt, spielst du zweimal nicht mehr. Ja, warum? Warum? Weil der für dich mitlaufen muss im Spiel. Hä? Und das hat dann sukzessive, dann hat er mal eine Halbzeit gespielt, dann habe ich war er so weit, von Anfang an spielen lassen. Am Schluss, da hat in jedem Spiel hat er was Außergewöhnliches gemacht. Hat er mal ein Eckballtor gemacht. Gegen den Waldhof, gegen den Laukan, hat er mal einer von der fast von der Mittellinie oder unverhofft das Tor geschossen, wo oben im Winkel war, endlich mal eins gewonnen habe.
Ja,
und, ne?
Erinnere ich mich.
Und ja. Am Schluss war es so weit, dann habe ich ihn von Anfang an gestellt, weil wir erfolgreich waren. Dann habe ich ein paar Minuten früher, dass er mal den Genuss kommt, dass er mal ein bisschen Beifall kriegt. Da habe ich die gedopt, wie die verrückte Basler. Und dann ist er ja im zweiten Jahr, ist er nach.
Bremen
gegangen.
Bremen gleich direkt.
Mhm. Habe ich so riesige Ablöse immer gekriegt noch.
Mhm.
Aber der Hut war fußballerisch.
Ja, das war bekannt.
Aber der Niko Kovac, der war ja, der kann man mit Basler gar nicht vergleichen können, vom Kopf her, sage ich mal. Mhm. Krass nach Ramelow.
Ach ja, stimmt.
Dann haben wir das Ding, haben wir das zweite Jahr geholt, den Dirk Bremser. Ach. Und dann der Pele Wolitz noch, ne?
Ah, noch, ja.
Da habe ich schon ein paar gehabt.
Ja, ein paar Spezialisten dabei
gehabt. Und da habe ich halt in jeder Mannschaft, wo ich in Nürnberg war, das halbe Jahr. Und dann haben wir den Michael Wiesinger gehabt, der zu der Bayern dann gegangen ist. Ne? Mhm. Der Kriens damals von Gladbach, der mittlerweile leider verstorben ist.
Ja.
Ne?
Hat der noch in Nürnberg zum Schluss
gespielt? Nürnberg-Spieler.
Jörg Kriens, ja.
Naja, und in Berlin haben wir wirklich eine gute Nummer. Den Bouchereau, der habe ich die von... War der geht beim HSV gewesen, ja. Ne, der ehemalige DDR-Nationalspieler. Den haben wir dann mit dem nach Berlin geholt, noch mit dem Wolitz zusammen, mit dem Dirk Bremser. Mhm. Top-Mannschaft gehabt.
Klar. Hat der Köpke in Nürnberg gespielt damals in der Zeit?
Nee, da war er nicht bei mir. Nee.
Okay.
Okay. Und natürlich auch sehr gute, praktisch, was halt die U23 ist. Dass die aber 2-3 Mal bis zum Weg ins Finale war das Olympiastadion bei den Amateuren ausverkauft. Habe die gegen, glaube ich, gegen Triena oder Dresden, 3-4 Spiele haben die gemacht, ausverkauft, waren Finale gegen Leverkusen.
Unglaublich.
Haben sie einzeln verloren.
Unglücklich, ja, das habe ich mitgekriegt.
Ja, da haben sie gesagt, der Schwarze von Leverkusen, da haben sie Schwarze zu ihm gesagt.
Der Brasilianer?
Nee, der vom OC Tribüne, der Stürmer.
Ach so, der Kirsten.
Ulf Kirsten. Der hat es da gemacht.
Der
hat es da gemacht. Wir sind in der gleichen Runde im Jahr, sind wir gegen den HSV zu Hause in der Verlängerung ausgeschieden.
Ah, okay.
Und der Amateure weiter.
Ja, wie, verrückt eigentlich. Wie ging es dir denn dann gegen Ende hin mit der deiner Trainerkarriere, als du dann hier zu unseren Lokalkonkurrenten gewechselt bist? Wie bist denn da aufgenommen worden hier beim VfR? Ach, da gut, warst du ja auch nochmal Trainer, gell?
Ja, ich war inzwischen, ich bin in Sandhausen. Da war ich 2 Jahre in Regensburg gewesen noch,
ja.
Wo war ich sehr, sehr erfolgreich war, wo wir dann im zweiten Jahr aufgestiegen sind mit der Mannschaft, genau. In die zweite Liga. Mhm. Und dann war ich in Sandhausen gewesen noch. Und irgendwann war es halt immer so, ich war gerade ohne Anstellung. Und dann den Egon Scheuermann habe ich schon gekannt und den Heiner Gräf, der auch mittlerweile leider verstorben ist. Und dann haben die halt einmal, waren sie ein bisschen in Brand gewesen. Und dann haben sie halt angerufen. Ich setze ihn aus, meine Interesse. Und mhm. habe ich gesagt, ja, wir können uns mal zusammensetzen, ist kein Problem. Und dann bin ich halt Trainer geworden, Rainer Rudi, ich war ein Co-Trainer. Aber so nah, wie die an der zweiten Liga waren, waren sie vorher nicht und anschließend auch nicht mehr. Wir sind schon gefahren, der Rainer Rudi und ich, haben die Spiele angeguckt, in Siegen oben, ne, wo eventuell für die Relegation in Frage kommen. Pfullendorf und uns sagt, ey, nur 2 Punkte haben und den zweiten Platz weggeschnappt. Ne. War in Ordnung gewesen. Ne, es ging nicht darum, weil der VfR damals, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich als Spieler zum VfR gehe. Das
hätte ich
sehr wahrscheinlich nicht gemacht.
War aber meine Frage, aber wie die aufgenommen
es war ja so, ich habe den Trainerschein gemacht und den Fußballlehrer gemacht und da muss es ja irgendwo weitergehen. Nicht? Und, aber Regensburg war auch ein klasse Ding, haben wir auch eine gute Mannschaft gehabt. Aufstiege, allerdings alles noch im alten Stadion und mit in der Stadt.
Ah, okay, das ist nochmal was anderes.
Okay, geh mal.
Ja, du hast es gerade erwähnt, als Spieler wärst du nie zum VfR. Da kam mir die Frage, wie war es so, gegen deine alte Liebe zu spielen, als Trainer gegen den Waldhof zu spielen? Wie war das so? Wie war das Gefühl für dich?
Ja, es war halt, wenn man heute einer fragt, dann sagt er, wenn einer sagt, naja, das ist genauso wie jedes andere Spiel, das ist halt schon was Besonderes. Ob ich jetzt mit Nürnberg gegen Waldhof gespielt habe oder mit Hedda gegen Waldhof gespielt habe, nicht? Und das sind schon besondere Spiele gewesen. Nicht? Und man war halt erfolgreich, sage ich mal, wo ich bei einer Vereine war, gespielt. Ich habe es ja vorhin mal kurz angeschnitten, wo wir 1-0 gewonnen haben gegen Waldhof mit dem Tor von Mario Basler 1-0. Nicht? Und dann mit Nürnberg haben wir dann verloren mal 2-1 auf dem Waldhof, glaube ich. Und wo ich halt beim VfR war, haben wir halt gegen den Waldhof gewonnen, nicht? Wo der Rapol der Trainer war. Und wenn sie nicht gesagt hätte, es ist Feierabend, würde die VfL, der Gräf und der Egon Scheu, werden heute noch tanzen. Ja. Ja, das haben wir 3-0 gewonnen. Waldhof war besser, klar, logisch. Ja. Aber wir haben gewonnen. Nicht? Und da kann man nicht sagen, wir machen ein bisschen langsamer, weil es gegen den eigenen ehemaligen Verein geht. Ja. Aber das waren schon besondere Spiele, egal mit welchem Verein.
Jetzt gegen den Waldhof gehen, naja. Verständlich, genau.
Ich hätte jetzt noch eine Frage, wir haben nicht mehr viel Zeit, wie ich gerade sehe, aber was vielleicht einige gar nicht wissen, du bist aufgewachsen hier in Mannheim in der Benz-Siedlung zusammen mit dem Arthur Schnabel, der eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles erlebt hat. Also ich sage, 3 große Waldhöfer sind aus der Benz-Brackensiedlung herausgewachsen. Mit Charlie Graf, brauchen wir nicht zu sagen, deutscher Meister im Boxen im Schwergewicht und dann mit dir als Bundesliga-Kapitän des SV Waldhof Mannheim. 3 Menschen, die vielleicht eine schwierige Kindheit gehabt haben. Kanntet ihr euch 3 auch selbst? Wart ihr in der selben Altersklasse? Und was für ein Verhältnis hast du heute noch zu Charlie Graf?
Naja, ich war von den 3 der Älteste.
Ah, okay.
Und 2-3 Jahre getrennt, sage ich mal. Aber den Charlie habe ich gekannt, weil er ja bei der früh anfangen als Jugendlicher Fußball zu spielen. Er hat in der Gartenstadt gespielt. Ne? Der war ja in der Jugend schon bald so groß, wie er dann später im Seniorenbereich war. Ne? Das war ein Talent. Der hat nicht groß trainieren brauchen. Der hat den Körperbau, den er dann gehabt hat, den hat er gehabt.
Auch fußballerisch?
Nicht? Fußballerisch war der kräftiger wie jeder andere auf dem Feld. Ne? Der hat die überrannt und alles. Ne? Der hat in der Gartenstadt gespielt. Ne? Tore gemacht viel. Ne? Und dann hat er ja... jetzt hat er dann gesagt, geht zum Stämme, da war er einer von den Besten. Ne?
Gewichtheber, Juniorenmeister.
Auch.
Ja.
Und
deutscher Meister.
Das mit dem Arthur, das hat sich schon, ich habe den Arthur zwar gekannt, weil er ja auch ähnlich in meinem Alter ist. Und das hat sich ja alles erst später hingehend entwickelt. Nicht? Aber wo er dann im Seniorenbereich war, da hat er bekannterweise auf dem Waldhof das Café und das Fitnessstudio gehabt. Da war ich drin gewesen mit meiner Frau, war auch persönlich noch mit dabei, habe ich ihn jeden zweiten, dritten Tag getroffen. Nicht? Und dann bis halt in dem Zeitpunkt, wo er ganz plötzlich
verstorben ist. Ne? Leider, ja, richtig. Okay, interessant. Das nur mal so als am Rande als Anekdote. Vielleicht lässt sich noch mal kurz eine Frage stellen. Wie bereitest du dich zu deinem 75. Geburtstag vor? Der steht ja jetzt im Juni an. Das Mai. Ist ja eine größere Feier. Entschuldigung, Mai, 29. Mai.
Ja, genau. Wer ja mich kennt, der weiß, ich bin nicht keiner, der irgendwo jedes Jahr den Geburtstag feiert.
Naja, jedes Jahr vielleicht nicht, aber der 75.
Zurückliegen war es immer so, dass ich immer halt wohin fahre, meine Frau und ich. Oder ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, weil das ist noch ein halbes Jahr hin fast. Ne? Und klar, ist das was Besonderes, wenn man 75 wird. Ne? Wir sagen immer, bei der Runde Geburtstag machen wir was, ein Tennisverein bei uns. Ne?
Okay.
Wenn der eine wird 70, der andere wird 80, ich werde zum Glück nur 75. Mhm. Und ja, ich kann es dir nicht sagen, Marlene. Also
vielleicht mit den alten Fußballerkollegen nach München aufs Oktoberfest, oder?
Doch, also es kann davon ausgehen, das müsste ja eine besondere Feier werden.
Nee, das ist also, wir haben Ältere bei uns im Tennisclub noch, ne, die sind ein paar Tage älter wie ich noch und man war ein bisschen jüngere dabei wie ich noch. Ne, und das passt. Und wir sind auch gesellschaftlich, sage ich mal, durch das, dass wir beim Waldhof, beim CEG, dann sind wir im Tennisclub, haben wir eine super Truppe beisammen, nicht? Wo der Martin Zettler auch dabei ist. Nicht? Die Frauen sind da immer mit dabei, nicht? Bei den Spielen oder treffen sich schon mal so. Und ja,
also jedenfalls
so wie es ist, ist in Ordnung.
Ja.
Und alles unter der Rubrik, dass man es einigermaßen machen kann. Nicht? Ja, und wenn früher einer gesagt hat, wenn mein Vater spielt mit 75 schon Tennis, nicht? Gut, mein Vater ist früh gestorben, da hat er Herzschlag kriegt mit 50, aber wenn früher gesagt hat, 70 Jahre, 65, 70,
ob wir das mal noch
rennen um Tennisplatz rum und alles noch,
das,
das gibt es ja nicht. Nicht? Und, ja. Und wenn so, wenn es so ist, wie es jetzt ist, aktuell, nicht?
Und genießen, ja.
Da hat man das eine oder andere bewegen. Klar, so. Logisch, altersbedingt, aber es ist in Ordnung alles.
Das freut uns.
Super. Gut, dann sage ich schon mal Dankeschön, Günther, für die tolle Sendung und ich hoffe, du bleibst uns noch lange erhalten und wir sehen dich noch oft im Karl-Benz-Stadion bei unserem glorreichen SV Waldhof Mannheim. Am Mikrofon waren der Martin, der Lennart
und der Max.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus. Doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn. So tief in meinem Herzen trage, doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du
wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. Der SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, bei meinem Spiel im Block 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder. Ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind dem Waldhof treuer Leben, die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW. Denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen. Dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress, die Waldhofraute auf der Brust. Wird gekämpft bis zuletzt, volle Kraft bis zum Schluss. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, ja. SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für
dich. This is a Radio.
SV Waldheim Mannhof, nee, beim SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.